Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Der Leistungsgedanke ist in der Gesellschaft verpönt, sagt Sportsoziologin Carmen Borggräfe und wünscht sich mit Blick auf den Leistungssport auch von der neuen Regierung strategische Ziele, das wieder zu ändern. Im neuen Koalitionsvertrag sieht sie dafür keine Ansätze. Das Interview mit ihr gibt's gleich hier in der Sendung. Ebenso wie alles zum Wintersport, zur Fußball-Bundesliga und natürlich zur Tischtennis-Weltmeisterschaft in Houston. Timo Boll ist schon eine Sportlegende, aber bei dieser WM wächst er vielleicht noch weiter über sich hinaus. Timo Boll ist auf dem Weg zu seinem größten WM-Erfolg. Der Düsseldorfer Tischtennisprofi kann in der kommenden Nacht das Finale der WM in Houston erreichen. Dazu muss er aber zunächst das Halbfinale gegen den nicht einmal halb so alten Schweden Tuls Mjøregaard gewinnen. Das Problem? Timo Boll war schon in seiner letzten Partie angeschlagen, spielte unter Dauerschmerzen. Wie sehr haben Sie als Sportdirektor da mitgelitten? Richard Brause jetzt live in Houston.
Ja, hallo. Also natürlich leidet man da auf der Tribüne unglaublich mit. Wir wussten, dass Timo die ganzen Tage so ein bisschen angenockt war, so leichte Beschwerden hatte. Aber es scheint wohl eben, das hat er auch danach gesagt, am Anfang des Matches in den ersten 2-3 Bällen tatsächlich so eine Verschlechterung eingetreten zu sein. Und das hat ihn natürlich das ganze Spiel beschäftigt. Aber umso mehr eine Bärenleistung, dass Timo da am Ende ja sich durchgekämpft hat und über das eigene Schmerzempfinden eben herausgegangen ist. Und wir freuen uns total, dass er dieses Spiel mit allen ihm möglich zu verstehenden Mitteln am Ende drehen konnte. Das ist schon eine starke Leistung.
4-2 hat er gewonnen über den US-Amerikaner Kanek Ja. Die Bronzemedaille hat er damit schon sicher. Könnten Sie ihn davon überzeugen, jetzt auf seinen Körper zu hören und sich zu schonen, wo der größte WM-Erfolg seiner Karriere doch zum Greifen nah ist?
Also natürlich wird er auf seinen Körper hören, aber der wird natürlich alles in die Waagschale werfen, um auch jetzt hier ein erfolgreiches Halbfinale zu spielen. Wenn ein Sportler in einem Halbfinale ist, dann geht man auch über die Grenze. Und wir haben mit Toni Passen einen sehr, sehr guten Mannschaftsarzt hier dabei, der natürlich auch nochmal probiert, Timo eben wirklich fit zu bekommen. Und gemeinsam als Duo werden die das ganz gut, denke ich, hinbekommen und alles in die Waagschale werfen, was möglich ist. Und dann werden wir sehen, ob es am Ende reicht.
Seine Bauchmuskelzerrung hat so sehr geschmerzt, sagte Timo Boll, dass er zwischenzeitlich schon ans Aufhören und Aufgeben gedacht hat. Jetzt wartet der 19-jährige Schwede, wie gesagt, der hat schon Patrick Franziska aus dem Turnier geworfen. Was kann Boll aus dem Spiel lernen für sein eigenes Match?
Nun, wir haben ja nicht nur ein großes Trainerteam hier dabei gehabt, sondern eben auch unsere Videoanalysten. Da werden wir tatsächlich auch eben ganz regelmäßig vom IAT in Leipzig unterstützt. Wir haben den hier vor Ort gehabt, haben natürlich auch entsprechend versucht, unsere Analysen eben zu ziehen. Aber am Ende ist es natürlich immer ein komplett neues Spiel. Patrick Franziska als Rechtshänder spielt natürlich auch so ein bisschen anders als ein Timo Boll, auch von seiner Spielkonzeption. Der Timo ja bekannterweise ein Linkshänder. Also insofern wird es schon ein bisschen ein anderes Spiel, aber wir haben natürlich einen Tuls Mjøregaard schon auf der Beobachtungsliste ziemlich weit oben gehabt, denn der ist schon seit geraumer Zeit auf dem Weg nach oben.
Unter uns, es hört ja keiner zu. Welchen Tipp geben Sie Timo Boll mit auf den Weg?
Also ich gebe ihm natürlich auf dem Weg, dass er versuchen muss, die Schmerzen so weit zur Seite zu schieben, dass er eben den Fokus auf diese kleinen taktischen Sachen, die ihn am Ende ja auszeichnen, nehmen kann. Das ist das A und das O dabei. Natürlich ist es einfach schwer, man muss sich so vorstellen, wenn jetzt eben einfach eine muskuläre Verletzung vorliegt und man macht eine ruckartige Bewegung, dann schießt einem dieser Schmerz natürlich in den Kopf. Und das muss er so versuchen, ein bisschen auszuschalten. Das hat er phasenweise super gut gemacht gegen Kanek Ja. Und ich hoffe, das gelingt ihm ähnlich gut auch gegen Tuls Mjøregaard heute Abend.
Das ist ja immer eine Gratwanderung, denn es ist natürlich auch fragwürdig, sich möglicherweise noch eine schlimmere Verletzung zuzuholen. Aber insgesamt blicken Sie ja auf ein unglaublich erfolgreiches Jahr zurück als DTTB. Ihre SportlerInnen haben insgesamt durch WM, EM und Olympia-Erfolge so gut abgeschnitten wie noch nie zuvor. Ihre Erklärung dafür?
Nun, ich glaube, dass wir insgesamt sehr, sehr akribisch arbeiten, dass wir unser Team, einmal das Trainerteam, aber einmal auch die wissenschaftlichen Begleiter nochmal so ein bisschen vergrößert haben und einfach intensiv arbeiten konnten. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass es auch ein klein wenig in diese Richtung geht, dass diese Geduld sich auszeichnet. In Deutschland sind wir relativ schnell dabei, dass wir sagen, naja, mit 18, 19 muss man schon in der absoluten Weltspitze sein. Wir haben hier nachgewiesen, dass wir einfach ein bisschen mehr Geduld brauchen. Wir haben neben Timo auch mit Benedikt Duda oder einem Dang Chu, Patrick Franziska hatten Sie schon erwähnt, Top-Spieler, die herausragende Ergebnisse hier geleistet haben. Wir waren mit dem Doppel 2 Punkte von einer weiteren Medaille für Deutschland. Ohne jetzt einen Timo Boll und ohne Dimitri Ovtcharov zu nennen. Das zeigt, wir sind ein bisschen breiter aufgestellt, als man vielleicht noch vor 3, 4 Jahren gedacht hat. Und diese geduldige Arbeit zahlt sich jetzt aus.
Kurz zum Schluss noch gefragt, diese WM ist ja die erste in den USA nach fast 100 Jahren. Wie fällt diesbezüglich Ihre Bilanz aus? Ist es gelungen, Tischtennis einen Schritt weit zumindest aus dem Exotenstatus herauszuholen?
Also ich denke, es war sicherlich gut und wichtig, Amerika für Tischtennis, ich sag mal, begeistern zu wollen. Ich glaube, das ist in manchen Bereichen tatsächlich auch gelungen. Wir hatten ein paar Kinderkrankheiten, die eben tatsächlich vielleicht auch ein bisschen der Covid-Situation geschuldet sind, wie zum Beispiel in den Essenszeiten, wie zum Beispiel manche Abläufe, die so ein bisschen gehakt haben. Aber insgesamt ist die Art und Weise, wie hier Tischtennis präsentiert wurde und gefühlt auch, wie das von den Amerikanern angenommen wurde, sicherlich ein Schritt nach vorne gewesen.
Vielen Dank, Richard Brause war das live aus Houston, der DTTB-Sportdirektor, zu Timo Bolls Ausnahmeleistung bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in den USA. Boll ist jetzt schon der älteste WM-Medaillengewinner der Geschichte und beschert dem Deutschen Tischtennisbund zum dritten Mal nacheinander in der Einzelkonkurrenz einen Medaillengewinn. Das hat es 50 Jahre lang nicht gegeben. In der Fußball-Bundesliga läuft der 13. Spieltag. RB Leipzig hat Bayer Leverkusen zu Gast. Wir sind in der 84. Spielminute und RB Leipzig liegt hinten mit 1:3. Die Frankfurter Eintracht hat offenbar den anstrengenden Europacup-Abend unter der Woche gut weggesteckt. Jedenfalls kommen die Hessen auch in der Bundesliga deutlich in Schwung. Das Team von Trainer Oliver Glasner bezwang die nach seinen Worten physisch beste Mannschaft in der Liga, Union Berlin. Martina Knief.
Die Nachspielzeit ist die Zeit von Eintracht Frankfurt. Das ist nichts Neues, klappt aber immer wieder. Even Dieker war es, der in der 5. Minute der Nachspielzeit den 2:1 Siegtreffer köpfte. Es war ein verdienter Sieg der Frankfurter Eintracht, die es vor allem in der ersten Halbzeit versäumte, höher als 1:0 zu führen. Gibril Zo traf in der 22. Minute. Von Union Berlin war nur wenig zu sehen. Max Kruse allerdings verwandelte in der 62. Minute einen Foul-Elfmeter, der erst nach dem Einlenken des Videoassistenten gegeben wurde, zum 1:1. Mit Kampfkraft, Energie und den gewohnten Last-Minute-Qualitäten gewann die Eintracht mit 2:1 gegen Union Berlin und feierte damit auch den ersten Bundesliga-Heimsieg dieser Saison.
Berichtet Martina Knief. In der portugiesischen Fußballliga ist es wegen diverser Corona-Infektionen zu einem Eklat gekommen. Die Partie zwischen Belenenses Lissabon und Benfica wurde in der 48. Minute abgebrochen. Der tabellenletzte Belenenses war Corona-bedingt nur mit 9 Spielern angetreten. 2 davon blieben nach der Halbzeitpause in der Kabine. Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Die Begegnung ist Tagesthema in Portugal. Die Zeitung El Público nennt sie die Simulation eines Fußballspiels. Andere sprechen von einem schwarzen Tag des portugiesischen Fußballs. Der Verband der Fußballprofis fordert eine Zusammenkunft mit Vertretern von Liga und Gesundheitsbehörden. In Internetforen fragen User, ob man nichts aus den Vorgängen rund um das Pokalspiel zwischen Benfica und Setúbal im vergangenen Jahr gelernt habe. Damals hatten trotz Corona ungehemmt feiernde Fans für einen Skandal gesorgt. Diesmal geht es um ein Team, das einen Corona-Ausbruch melden musste. Beim tabellenletzten Belenenses wurden kurz vor der Partie gegen Benfica 17 Teammitglieder positiv getestet, darunter 14 Spieler. Man habe das umgehend der Liga gemeldet, so der Verein. Die jedoch habe darauf bestanden, dass das Spiel angesetzt sei und ausgetragen werden solle. Zu Spielbeginn standen 9 Spieler von Belenenses auf dem Feld, darunter der Ersatztorhüter als Feldspieler. Bis zur Halbzeit stand es bereits 0:7. Nach der Pause kamen nur 7 Spieler von Belenenses überhaupt auf den Platz zurück. Als dann nach 3 Minuten ein Spieler des Tabellenletzten auch noch verletzungsbedingt vom Platz musste, brach der Schiedsrichter die Partie ab. Nun herrschte ein heftiger Streit, ob die Liga das Spiel hätte absagen müssen, ob Belenenses sich nicht hätte weigern müssen anzutreten oder ob am Ende nicht sogar Benfica Lissabon eine Mitschuld an dem Skandal treffe. Beim Rekordmeister der portugiesischen Liga sieht man das ganz anders. Sportdirektor Rui Costa erklärte, für uns zählen die 3 Punkte. Auch in Portugal mit einer der höchsten Impfquoten weltweit werden zuletzt wieder mehr Corona-Infektionen gemeldet.
Heute vor 5 Jahren ereignete sich in Kolumbien ein tragisches Unglück. Die brasilianische Fußballmannschaft Chapecoense war auf dem Weg zum Finale der Copa Südamericana, als ihr Flugzeug wenige Kilometer vor dem Zielflughafen Medellin abstürzte. 71 Menschen starben, 6 überlebten die Tragödie. Technisch ist die Ursache klar, aber Verantwortung für dieses Unglück hat noch niemand übernommen. Viktor Coco hat für uns dazu recherchiert.
Lima Mike India 2933 mit Totalausfall, Elektronik und Sprit. Es sind die letzten Sekunden im dramatischen Funkgespräch zwischen dem Piloten der Fluggesellschaft Lamia und einer Fluglotsin. Kurz darauf stürzt die Maschine wenige Kilometer vom Ziel in ein schwer zugängliches Waldgebiet der Anden in Kolumbien ab.
Was bleibt, ist die Trauer, Sehnsucht nach all den Freunden und nach dieser so erfolgreichen Zeit,
sagt Elio Neto, einst Innenverteidiger von Chapecoense und einer der 6 Überlebenden. Der Club aus der 200.000 Einwohnerstadt Chapecó im Süden Brasiliens erlebte damals die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte.
Und dann ist da natürlich Trauer über die Straflosigkeit, über die Versicherungen, die nicht ausgezahlt werden und das von weltweit anerkannten Versicherern, über die bolivianische Flugaufsicht, die einen Flug ohne ausreichend Sprit starten ließ.
Technisch ist die Ursache geklärt. Der Kapitän und Teilhaber der Maschine hatte auf finanziellen Druck beim Start den Treibstoff zu knapp bemessen, sich dann gegen eine Zwischenlandung entschieden und letztendlich den Notfall zu passiv kommuniziert.
Wir sind die offizielle Airline der Copa Südamericana 2016.
Offizielle Airline, das sagte der Pilot selbst in einem Fernsehinterview auf dem Rollfeld wenige Minuten vor dem Abflug.
Bis heute ist nicht klar, wie die Fluggesellschaft mit Chapecoense in Kontakt gekommen war. Es gab wohl eine Empfehlung von einem Fußballverband. Aber dafür haben wir keine Beweise.
Fußballer Neto meint den südamerikanischen Verband CONMEBOL. In den Monaten vor dem Absturz hatte die Airline viele Teams befördert, zum Beispiel auch die argentinische Nationalmannschaft. Lamia schien die Haus- und Hoffluglinie des südamerikanischen Fußballs zu werden, obwohl es bereits zu gefährlicher Treibstoffknappheit gekommen war. Einmal mussten gar Profis von Atlético Nacional aus Kolumbien Geld für den Sprit zusammenlegen. Der brasilianische Anwalt João Tancredo vertritt Angehörige einiger mit der Mannschaft von Chapecoense verunglückter Journalisten.
Es gab den Verdacht, dass eigentlich die CONMEBOL den Flug gechartert und dann untervermietet habe. Aber das wurde nicht bestätigt, zumindest nicht bis heute.
Aber wurde an den Aufträgen mitverdient? In Paraguay, dem Sitz des Verbandes, ist die Investigativplattform Sinfalter den Verbindungen auf der Spur.
Es gibt die Tonaufnahme einer Anhörung, in der Verbandspräsident Dominguez nach dem Co-Piloten gefragt wird, der zudem Repräsentant der Airline in Paraguay war. Dominguez antwortet vehement, dass er ihn nicht gekannt habe und dass es eine Frechheit sei, ihn nach dieser Person zu fragen. Aber ein ehemaliger CONMEBOL-Mitarbeiter sagte uns, dass dieser paraguayische Pilot beim Verband ein- und ausging und mehrfach Treffen in der Chefetage hatte.
Für den Betreiber von Sinfalter, ohne Foul auf Deutsch, steht der Verband in der Schuld.
Es ist klar, dass weder Alejandro Dominguez noch sonst ein CONMEBOL-Funktionär am Steuer saß und die Entscheidung traf, nicht zum Tanken zwischenzulanden. Sie tragen keine direkte Schuld, aber bei einem Flugzeugunglück gibt es auch indirekte Schuldige. Und die CONMEBOL ist einer davon. Sie müssen Verantwortung übernehmen.
Das gelte natürlich vor allem auch für die Versicherer der mittlerweile aufgelösten Fluggesellschaft, so der Anwalt Tancredo.
Wir haben den Prozess gleich nach dem Unglück in die Wege geleitet. Die Verantwortlichkeit steht nicht zur Debatte. Es geht rechtlich da eher um die Höhe der Abfindung. Jetzt allerdings befinden wir uns in dieser Verhandlung an einem dramatischen Punkt.
Denn nach 5 Jahren hat sich kaum etwas getan. Ein Verfahren in Brasilien ist noch nicht abgeschlossen. Ein Urteil in den USA über eine Gesamtabfindung von knapp 800 Millionen Euro wird vom Hauptrückversicherer Tokio Marine Killen nicht anerkannt. In England soll nun ein weiteres Verfahren beginnen. Zudem sind ein Dutzend weitere Rückversicherer involviert.
Sie versuchen wirklich auf peinliche Art und Weise Hürden aufzubauen, um eine Entschädigung zu verzögern. Das Ziel ist natürlich klar, die Familien zur Erschöpfung zu bringen, damit sie jegliche Zahlung akzeptieren. Denn die wollen das auch beenden, um diese Trauer irgendwie abzuschließen.
Neben Neto haben 2 weitere Spieler den Absturz überlebt. Dem Torhüter Jackson Follmann musste ein Bein amputiert werden. Nur Alan Ruschel konnte weiterspielen. Elio Neto arbeitet heute im Trainerstab von Chapecoense und verzichtete dafür sogar auf ausstehende Gehaltszahlungen.
Ich habe fast 3 Jahre lang versucht, wieder Fußball zu spielen, aber es ging einfach nicht. Ich habe Verletzungen am Knie, am Rücken und meine Lunge wurde zerquetscht. Ich danke Gott, am Leben zu sein. Profisport wurde nebensächlich. Das Leben ist viel wichtiger als der Fußball.
5 Jahre nach dem Flugzeugabsturz keine Entschädigung für die Opfer im Team Chapecoenses. Der Bericht war das von Viktor Koku. In Liga 2, in der Fußball-Bundesliga 2, hat St. Pauli die Tabellenführung von Darmstadt zurückerobert. Die Hamburger gewannen das Topspiel beim 1. FC Nürnberg mit 3:2. Und der HSV, der hat auch gewonnen, 3:0, nämlich gegen Ingolstadt. Und 1:1 unentschieden trennten sich der SC Paderborn und Hansa Rostock. Werder Bremen hat dafür einen neuen Trainer. Julian Bayer klärt auf.
An Werders Seitenlinie hat wieder ein Norddeutscher das Sagen. Der südlich von Kiel geborene Ole Werner wird neuer Chefcoach. Damit löst er den zurückgetretenen Kölner Markus Anfang und den daraufhin eingesetzten Interimscoach Daniel Zenkovic ab. Ole Werner hatte Holstein Kiel 2019 übernommen und in seiner zweiten Saison ins Halbfinale des DFB-Pokals und in die Relegation zur ersten Bundesliga geführt. Nach einem schlechten Start in dieser Saison war der 33-Jährige dann nach dem 7. Spieltag bei den Kielern zurückgetreten. Werner lässt gerne einen offensiven Stil spielen und soll Werder aus der unteren Tabellenhälfte führen.
Zwischen RB Leipzig und Leverkusen steht es in der Fußball-Bundesliga immer noch 1:3. Die Leipziger liegen hinten, haben inzwischen einen Elfmeter verschossen. Die Leverkusener wechseln noch aus, deswegen lässt der Spielbericht noch ein wenig auf sich warten. Wir liefern ihn aber nach, sobald er vorliegt. Im neuen Koalitionsvertrag haben die künftigen Regierungsparteien auch im Bereich Sport wichtige Schritte festgeschrieben. Investitionen in Sportstätten, mehr Transparenz bei der Sportförderung des Bundes, Stärkung der Rechte von AthletInnen und letzteres ist das Verdienst des unabhängigen Vereins Athleten Deutschland, der durch seine Zuverlässigkeit, sein Engagement und seine klare Haltung all diejenigen mitreißt, die diese Attribute beim Deutschen Olympischen Sportbund vermissen könnten, kommentiert Andrea Schültke.
Inzwischen erscheint das junge Team als der Akteur im sportpolitischen Berlin, verbreitet eine Aufbruchsstimmung, von der auch wir Medienmenschen uns nur allzu gern mitreißen lassen. Gibt ja auch nichts vergleichbar Antreibendes in der deutschen Sportpolitik. VertreterInnen von Athleten Deutschland gelten in Berlin als verlässliche, bestens vorbereitete und überzeugende GesprächspartnerInnen, stellt die ehemalige Sportpolitikerin Dagmar Freitag fest. Damit sagt die frühere Vorsitzende des Sportausschusses auch, im DOSB, der Dachorganisation des organisierten Sports, sieht sie solche GesprächspartnerInnen aktuell nicht. Wie auch, der Dachverband zerlegt sich gerade selbst. Den Verantwortlichen geht es offenbar nur um Posten oder darum, möglichst unbeschadet aus einem Karren zu springen, den sie gehörig in den Dreck gefahren haben. Bevor da nicht gründlich sauber gemacht ist, wird dieser DOSB wohl kaum ernst genommen. Der Verein Athleten Deutschland hat diese Lücke gefüllt und genutzt, agiert aktuell als wichtigster Ansprechpartner für Sportthemen und Impulsgeber Richtung Zukunft. Das haben offenbar auch die Ampelparteien registriert und daher im Koalitionsvertrag die dauerhafte Finanzierung des Vereins festgeschrieben. Dessen zentrales Projekt, ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport, wird die künftige Regierung ebenfalls unterstützen und setzt damit ihr Wahlversprechen um. Es geht um den Aufbau eines Netzwerkes, einer Serviceagentur aus Expertinnen unterschiedlicher Fachgebiete, um den Kampf gegen psychische, physische und vor allem sexualisierte Gewalt im Sport zu verbessern. In nur einem Jahr hat Athleten Deutschland das geschafft. Von der Idee dieses Zentrums bis zur Festschreibung des Aufbaus im Koalitionsvertrag. Eine sportpolitische Höchstleistung. Zustande gekommen durch harte Arbeit und gründliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Durch Gespür für dringend benötigte Hilfe, den Aufbau von Netzwerken und vor allem den intensiven Austausch mit Betroffenen. So ein Zentrum ist dringend nötig. Denn Menschen, die im Sport Gewalt erfahren haben, brauchen einen Anker. Eine unabhängige Instanz, der sie vertrauen können, die gehört wird, Ideen präsentiert und, ganz wichtig, Taten folgen lässt. Anders als der DOSB. Der Dachverband entschuldigt sich öffentlich bei Betroffenen, macht ihnen Versprechungen und hält diese nicht ein. Für Betroffene ein weiterer Grund, sich vom organisierten Sport abzuwenden und alle Hoffnungen auf Athleten Deutschland zu konzentrieren und das nun wohl entstehende Zentrum für Safe Sport. Auch zu anderen sportpolitischen Themen der Zeit bezieht die Athletenvertretung Stellung. Zum Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, genauso wie zu Menschenrechtsverletzungen in Belarus, freier Meinungsäußerung während Olympischer Spiele, Bedingungen der Corona-Quarantäne in Tokio und vernetzt sich mit anderen Athletenorganisationen weltweit. Als Beobachterin der ersten Stunde ziehe ich den Hut vor so viel Ideen, Tatendrang und dem politischen Geschick, die für die Umsetzung Zuständigen in Gesprächen zu überzeugen. Athleten Deutschland geht es um die Sache. Das haben wir beobachtenden Medienmenschen in Sportdeutschland schon lange nicht mehr erlebt und müssen deshalb aufpassen, nicht zum Fanclub des Vereins zu werden oder zu seiner PR-Abteilung. Tatsache ist, Athleten Deutschland sind Wahlsiegersport im Koalitionsvertrag. Sie sind schlau genug zu wissen, dass die Arbeit nun erst beginnt. Jetzt geht es um die Umsetzung vor allem des Zentrums für Safe Sport. Und es geht darum, die geweckten großen Hoffnungen nicht zu enttäuschen.
Soweit der Kommentar von Andrea Schültke. Die Athletenvertretung ist ihrer Meinung nach also der große Gewinner. Politik, Medien und Sportlerinnen vertrauen dem Verein, sehen ihn als verlässlichen Ansprechpartner. Für viele Belange überall dahingegen, wo der Deutsche Olympische Sportbund agierte, gibt es Nachbesserungen. Eine unabhängige Instanz soll für Transparenz sorgen und Geldflüsse nachvollziehbarer machen. Korruptionsbekämpfung, Dopingbekämpfung, Achtung von Menschenrechten sind auch im Koalitionsvertrag aufgeführt. Aber was bedeutet der nun perspektivisch für den Leistungssport? Das wollte ich von Sportsoziologin Carmen Borggräfe von der Uni Stuttgart wissen. Zunächst habe ich sie gefragt, welche wichtigen Signale sie denn aus dem Koalitionsvertrag für den Spitzensport herausliest.
Also da tue ich mich ehrlich gesagt schwer, da wirklich Signale herauszulesen. Das bleibt doch alles auf sehr allgemeiner, auf sehr diffuser Ebene. Und was das dann konkret bedeutet, Sie haben ja Athleten Deutschland Safe Sports angesprochen, da wird es ein bisschen konkreter. Ansonsten sind das erstmal allgemeine Aussagen, die dann im operativen Bereich erstmal ausgestaltet werden müssen. Das ist aus meiner Sicht zu früh, das einzuschätzen, was das im Detail bedeutet.
Liest sich das für Sie eher ein weiter wie bisher oder erkennen Sie doch irgendwo eine Richtungsänderung? Beispielsweise soll ja, um den Fluss der Fördergelder transparenter zu machen, eine unabhängige Kontrollstelle installiert werden.
Das ist ja eine Diskussion, die jetzt allgemein schon seit längerer Zeit geführt wird, die man in den Medien beobachten könnte. Da geht es um allgemeine Steuerungsprobleme oder die Frage, wie man den Spitzensport effektiver als bislang steuern kann. Aber nochmal, ich sehe dort im Koalitionsvertrag wirklich jetzt keine konkreten Anhaltspunkte, in welche Richtung das gehen könnte, außer dem Hinweis, dass man etwas transparenter gestalten möchte. Aber ansonsten eher weniger.
Für mich ist noch erkennbar das Bekenntnis, zukünftige sportliche Großereignisse beispielsweise an die Achtung von Menschenrechten zu koppeln. Ist das zusammengenommen mit dieser Kontrollinstanz, von der ich gerade schon gesprochen habe, für Sie ein, ja, ich sag mal, Misstrauensvotum in Richtung Deutscher Olympischer Sportbund mit der Botschaft, lieber DOSB, so wie es bisher lief, das war nicht in Ordnung und das machen wir nicht mehr mit?
Weiß ich nicht, ob das ein Misstrauensvotum ist. Ich denke, da werden ja erstmal allgemeine ethische Werte auch gemacht, unter welchen Bedingungen man Sportgroßveranstaltungen möchte, was auch internationale Perspektiven angeht. Ich denke, wenn ich da eine Kritik sehe, dann eher in Richtung internationaler Verbände, Veranstaltungen, die dort anstehen. Ich glaube, ein zweiter Punkt, der dann für den deutschen Spitzensport interessant ist, wie sieht es aus mit einer nationalen Strategie im Hinblick auf Sportgroßveranstaltungen? Wie kann man es schaffen, solche Veranstaltungen nach Deutschland zu holen, weil das, glaube ich, für den gesellschaftlichen Stellenwert, für die Präsenz des Spitzensports ein ganz wichtiger Faktor wäre.
Ein klares Bekenntnis fehlt, das sagen Sie auch, beispielsweise eine Gesundheitsförderung als Idee oder als strategisches Allgemeinziel. Warum tut sich die Politik Ihrer Meinung nach so schwer, so ein klares Ziel für den Sportbereich zu formulieren?
Na gut, da haben wir wieder ein grundsätzliches Problem, was die politische Steuerung des Sports auch angeht in Deutschland. Wir haben ein föderales System, wir haben dort eine klare Zuständigkeitsverteilung. Es wird von Bundesministeriumsseite, Bundesministerium des Inneren ja immer wieder auch dargelegt, dass es schwerpunktmäßig dann um Spitzensportförderung geht, während andere Themen dann eher in den Ländern angesiedelt ist. Auch das ist eine Diskussion, die wir gerade führen, wer eigentlich für welche Bereiche zuständig ist, ob man das auch entkoppeln sollte mit einer klaren Zuständigkeit für Spitzensport. Das sehe ich ehrlich gesagt sehr kritisch, weil wir brauchen dort aus meiner Sicht eine Einheitssportbewegung weiterhin. Und Sie können den Spitzensport nicht entkoppeln von den übrigen Sportangebotsformen, die wir in der Gesellschaft haben. Im Gegenteil, Sie müssen das zusammendenken, sonst können Sie die Legitimation des Spitzensports nicht erhalten.
Welche Vision für den Spitzensport in Deutschland würden Sie sich wünschen?
Ja gut, Vision, das betrifft natürlich viele Entwicklungsfacetten. Das, was jetzt ja vorwiegend diskutiert wird, ist ja erstmal die grundlegende Zielstellung. Wohin wollen wir? Welchen Spitzensport wollen wir? Und was zentral aus meiner Sicht dominiert, ist ja die Forderung, dass wir wieder mehr Medaillen gewinnen. Es wird die historische Entwicklung nachgezeichnet. Wir kommen von einem hohen Level irgendwann von Barcelona 92 und seitdem haben wir einen dramatischen Rückgang an Medaillen. Ich denke, dass es nicht zielführend ist, die Leistungssportförderung primär am Medaillenerfolg auszurichten, weil ja allen Akteuren im System ohnehin klar ist, dass es um Erfolg geht. Das macht die Faszination des Sports aus. Dafür treten die Athleten an. Und hier muss man aus meiner Sicht gar keinen zusätzlichen Druck im System erzeugen. Man muss sich vielmehr fragen, was sind denn überhaupt die Ursachen, warum deutsche Athletinnen und Athleten jetzt im internationalen Vergleich nicht mehr so erfolgreich sind. Es sind vor allem die sozialen Umfeldbedingungen, die den Athleten Sorge bereiten. Es ist ihre finanzielle Lage. Es ist die Möglichkeit dualer Karrieren. Die Trainer-Athlet-Beziehung wird angesprochen. Es geht vor allen Dingen um die allgemeine Wertschätzung des Spitzensports in der Gesellschaft. Weil die ist natürlich wichtig, weil sie auch weitere Unterstützungsbereitschaft ja beeinflusst, wenn man an Familien, an Freundeskreise, an Lehrkräfte, an Arbeitgeber und so weiter denkt. Und das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt, wo man intervenieren muss, diese gesellschaftliche Legitimation des Spitzensports zu erhalten und das Systemvertrauen zu erhalten bei den zentralen Akteuren.
Also der Begriff Leistung und Leistungssport muss wieder positiv konnotiert werden in unserer Gesellschaft, muss wieder hoffähig werden.
Eine Voraussetzung, zwar auf allgemeiner Ebene, nicht nur im Bereich der Spitze, sondern im gesamten Sportsystem muss die Verbindung hergestellt werden, aus meiner Sicht. Also das Problem, was gelöst werden muss, wie kann man den Spitzensport als gesellschaftlichen Bereich in unserer Gesellschaft erhalten, unter den Bedingungen, die wir in Deutschland haben. Und dann kann man sich überlegen, welche Interventionsmaßnahmen gibt es denn überhaupt? Ein Punkt, das ist in der Tat nicht neu, man muss versuchen, die Systemprobleme des Spitzensports anzugehen. Den Anti-Doping-Kampf aufrechterhalten, jetzt dieses Thema Prävention sexualisierter Gewalt, Safe Sports, das sind mit Sicherheit richtige Schritte, weil diese Systemprobleme gefährden die gesellschaftliche Legitimation. Der zweite, aber aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, und das zeigt ja auch die Athletenbefragung, dass dort noch eine große Baustelle ist, dass wir die sozialen Umfeldbedingungen verbessern. Und zwar möglichst individuell dort, wo es die Athleten vor Ort brauchen, um sich einmal auf eine spitzensportliche Karriere einzulassen und dann auch möglichst erfolgreich zu sein. Und das betrifft vor allem die Trainer-Athlet-Beziehung, die Arbeit vor Ort. Und aus meiner Sicht auch die Förderung dualer Karrieren. Das ist seit Jahren ein Thema, aber offensichtlich ist es noch nicht so bearbeitet, dass es hinlänglich für Systemvertrauen erzeugt.
Auf welcher Ebene gerät denn die tatsächliche Umsetzung in die Richtung, wie Sie es gerade angedeutet haben, immer ins Stocken?
Ja, ich habe ja betont, es muss vor Ort geschehen, dort, wo die Athleten sind und wo sie das brauchen. Jetzt haben wir natürlich, Stichwort Strukturvoraussetzungen, eine spezifische Struktur in Deutschland. Wir haben auf der einen Seite ein föderales System. Wir haben viele Akteure, die am spitzensportlichen Erfolg arbeiten. Wir haben den DOSB, unterstützt durchs BMI. Wir haben die Spitzenverbände. Wir haben dann Landesverbände, Landessportbünde, Olympiastützpunkte bis hin zu den Vereinen. Und da muss man überlegen, wie kann man in diesem System, wie wir es haben, wir kriegen hier kein anderes System, sondern wir müssen in diesen Systemstrukturen überlegen, wie können wir dort bestmögliche Förderstrukturen haben. Wenn ich jetzt auf die aktuelle Struktur gucke, dass der DOSB versucht, über Konzeptentwicklung dort zentral im Zusammenspiel mit den Spitzenverbänden solche Prozesse zu steuern, stelle ich mir die Frage, geht das zentral? Geht das von Frankfurt aus und geht das von den Zentralen der jeweiligen Spitzenverbände aus? Dort, wo die Athleten sind, dort, wo dezentrale Strukturen sind, das optimal zu verknüpfen und zu erreichen. Das zweite Problem ist, es werden allgemeine Strukturen dort propagiert, wo man sich die Frage stellen kann, passen die denn überhaupt auf alle Sportarten? Es gibt mit Sicherheit dort Erfolgsmodelle, es gibt Verbände, die hervorragend arbeiten, auch in diesem Zusammenspiel von zentralen und dezentralen Strukturen. Das muss man sich aber genau anschauen und ich glaube, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Also das wäre aus meiner Sicht auch ein Forschungsbedarf, dass man sich genau dieses Zusammenspiel der Strukturen dort mal anschaut.
Am nächsten Wochenende wählt der Deutsche Olympische Sportbund eine neue Führungsriege. Präsident Alfons Hörmann tritt zurück, ebenso die Vorstandsvorsitzende. Es kommen entweder Thomas Weikert, der ehemalige Weltverbandstischtennispräsident, als Nachfolger in Frage oder die Fechtverbandspräsidentin Claudia Bokel. Was möchten Sie ihm oder ihr mit auf den Weg geben?
Dass auf jeden Fall die Einheit des Sportsystems dort weiter erhalten wird, dass man versucht, die Dinge, die in meiner Wahrnehmung im DOSB auch auseinandergedriftet sind, allgemeine Aspekte der Sportentwicklung in Spitzensport zusammendenkt, um dort eine Entwicklung anzuregen, die die Menschen mitnimmt und die keine Trennung macht zwischen Breitensport und Spitzensport, sondern die föderalen Strukturen und das, was den Sport in Deutschland auszeichnet, diese enorme Inklusionsfähigkeit weitererhält, ohne dort eine Spaltung herbeizuführen.
Carmen Borggräfe war das, die Sportsoziologin der Uni Stuttgart. Sie hat sich den Koalitionsvertrag hinsichtlich des Sports genauer angesehen und vor der Mitgliederversammlung des DOSB Erwartungen formuliert. Ich habe es versprochen, wir kommen nochmal zum Fußball, zur Fußball-Bundesliga, denn angesichts der sich immer wieder zuspitzenden Corona-Infektionslage kritisieren immer mehr Politiker volle Stadien im Profifußball. Gestern 50.000 in Köln, nächste Woche hoffen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund auf knapp 68.000 Fans gegen FC Bayern München. Hochproblematisch sei das, betonen immer mehr Politiker, und Bayerns Ministerpräsident Söder fordert in der ARD:
Und wir sollten auch über Geisterspiele im Fußball endlich bald reden, und zwar einheitlich. Dann muss es umgekehrt natürlich einen umfangreichen Ersatz geben für alle, die wirtschaftlich davon betroffen sind.
In Sachsen fand gerade die Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen wegen der Corona-Beschränkungen in Sachsen schon ohne Zuschauer statt. Leipzig ist der einzige Erstligist an diesem Wochenende mit einem Geisterspiel, und Geschäftsführer Minzlaff sieht das als Nachteil an, sportlich wie wirtschaftlich. Leipzig verlor, berichtet Jan Günther.
Schon nach 9 Minuten schallte der Torjubel der Leverkusener Spieler durch das leere Leipziger Stadion. Der Treffer von Diaby wurde jedoch nach Videobeweis wegen einer Abseitsposition zurückgenommen. Bayer im Anschluss weiter stark und dann wirklich mit der Führung durch Würz. Noch vor der Pause erhöhte Diaby gegen extrem enttäuschende Leipziger auf 2:0. Im zweiten Abschnitt RB druckvoller und nach einer guten Stunde mit dem Anschlusstreffer von André Silva. Aber Leverkusen reagierte sofort, kam keine 120 Sekunden später zum 3:1 durch Frimpong. In der Schlussphase dann noch ein Elfmeter für RB. Szoboszlai trat an und traf nur den linken Pfosten. Leipzig gegen Leverkusen am Ende 1:3.
Ordentlich, heißt es, sei der Auftakt in den Olympiawinter für die deutschen BiathletInnen an diesem Wochenende verlaufen. Was das im Einzelnen heißt, erklärt Philipp Weichskirch. Er ist der ARD-Reporter beim Weltcup-Auftakt in Östersund. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, warum vor allem Franziska Preuß nach ihrem 7. Platz im Sprint nicht so ganz zufrieden wirkte.
Ja, sie war eigentlich gar nicht so unzufrieden, verglichen vor allen Dingen mit dem Auftritt gestern. Sie war durchwachsen in diesen Einzel gestartet mit ungewöhnlich vielen Fehlern am Schießstand. Heute hat sie es deutlich besser gemacht. In der Loipe fühlt sie sich ja sowieso schon ziemlich wohl zu Saisonbeginn. Es war ein Schießfehler, das stimmt. Mit einem Schießfehler weniger, also mit einer fehlerfreien Leistung, hätte es wahrscheinlich zu Rang 3 gereicht. Das hat sie vielleicht ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Aber der Einstieg in diesen neuen Winter, der war unterm Strich erstmal okay für sie.
Hanna Öberg aus Schweden siegt. Denise Herrmann wurde 25. Aber gilt nicht zu diesem Zeitpunkt Hauptsache Olympia-Qualifikation geschafft? Denn der Saisonhöhepunkt, der kommt ja erst noch in gut 2 Monaten.
Ja, es ist tatsächlich noch ein bisschen hin, und mit den deutschen Biathletinnen und Biathleten, mit denen wir sprechen konnten, die haben gesagt, jetzt kommt es wirklich erstmal darauf an, reinzukommen in diese Saison. Also wirklich raus aus diesem Trainingsmodus, aus dem Vorbereitungsmodus und rein in diesen Wettkampfmodus. Das ist dem einen etwas schwerer gefallen, bei den anderen ging es ein bisschen leichter. Und Olympia, das ist wirklich das Saisonhighlight am Horizont, und für viele, so hatte ich den Eindruck, wirklich noch weit weg. Natürlich, wer die Olympia-Qualifikation, die Norm jetzt schon erfüllt hat, der freut sich natürlich. Aber was das leistungsmäßig bedeutet, Leute, da sagen viele, es gibt einfach noch ein paar Baustellen, die wir zu bearbeiten haben. Und eigentlich wollen alle erst so Richtung Januar bei ihrem kompletten Leistungsvermögen sein. Denise Herrmann zum Beispiel hat ihre Vorbereitung darauf angepasst. Sie ist läuferisch noch nicht da, wo sie hin will. Aber sie sagt, sie schiebt das eben in diesem Winter alles ein bisschen weiter nach hinten, dass sie dann eben zum Saisonhighlight bei Olympia in Peking im Februar dann top dabei ist.
Und bei den Männern ist es ja die erste Saison nach den Rücktritten von Olympiasieger Arndt Peiffer und Ex-Weltmeister Simon Schemp. Philipp Navrat, der will ihren Erfolgen eigentlich nacheifern. Klappte das denn heute besser als gestern, als er ja 80. im Einzel wurde?
Ja, gestern war er ziemlich weit hinten, heute ziemlich weit vorne. Da gab es auch Lob vom Bundestrainer Marc Kirchner. Eine absolute Reaktion hat er gezeigt. Er ist fehlerfrei durchgekommen. 6. am Ende für ihn. Das ist wirklich ein tolles Ergebnis. Läuferisch kann man da noch ein bisschen was nach oben steuern. Aber Bundestrainer Marc Kirchner hat auch gesagt, das Niveau heute einfach, das internationale Niveau bei diesem Rennen, das war einfach extrem hoch. Und deswegen ist dieser 6. Platz auf jeden Fall als großer Erfolg zu werten für Philipp Navrat. Die Frage wird nur sein, wie konstant kann man diese Leistungen aus deutscher Sicht auch in den nächsten Rennen zeigen, um dann eben möglicherweise diese Lücke zu schließen, die durch das Karriereende von Arne Pfeiffer entstanden ist. Und die ist schon relativ groß, glaube ich.
Sie haben das internationale hohe Niveau gerade angesprochen. Gewonnen hat das Rennen der Schwede Sebastian Samuelsson und der lief sogar schneller als Mitfavorit Johannes Tinjes Bø. Er zeigte ein perfektes Rennen unter perfekten Umständen.
Ja, das muss man so sagen. Sicherlich auch beflügelt durch die Kulisse hier. Aufgrund der niedrigen Inzidenz sind ja diese Sportveranstaltungen hier in Schweden möglich. Deswegen war die Tribüne hier in Östersund auch relativ gut gefüllt und er ist gepusht worden von den Zuschauern. Aber hat sich sicherlich auch gesagt, so eine Leistung gestern, denn auch er hat einen schwachen Einzel gezeigt über die 20 Kilometer. Das kann ich hier in Östersund als Lokalmatador nicht so stehen lassen. Und der war irgendwie angestachelt heute, das hat man gemerkt. Er war wirklich super unterwegs, null Fehler und am Ende der verdiente Sieger.
Philipp Weißkirch war das zum Biathlon-Saisonauftakt mit dem Weltcup im schwedischen Östersund. Der japanische Skisprungstar Ryoyo Kobayashi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das twitterte er selbst einen Tag nach seinem Weltcupsieg im finnischen Ruka. Mir geht's gut, wir sehen uns in Klingenthal, also beim nächsten Weltcup Mitte Dezember, schrieb Kobayashi, der nach eigenen Angaben zweimal geimpft ist. Martin Thiel mit weiteren Ergebnissen und Ereignissen.
Kälte, um die minus 17 Grad und ein eisiger Wind, typisches Ruka-Finnland-Wetter in der Nähe des Polarkreises, machten den nordischen Wintersportlern zu schaffen. Am besten kamen die Skispringer aus dem deutschen Team damit zurecht. Skiflugweltmeister Karl Geiger trotzte dem Rückenwind im zweiten Durchgang und flog mit 142,5 Metern Bestweite. Geiger arbeitete sich so von Platz 4 auf Platz 2 vor und freute sich über einen gelungenen Wettkampftag.
Ja, war echt mega cool. Also speziell der zweite Sprung, das war richtig guter Sprung, der beste, glaube ich, am ganzen Wochenende und ich freue mich riesig.
Seinen ersten Weltcupsieg holte sich der Slowene Anzi Lanišek. Markus Eisenbichler wurde wie am Vortag Dritter. Er hatte den Sieg beim Absprung verschenkt. Der Ärger darüber war aber schnell verflogen.
Der zweite war zwar sehr spät, aber ich bin trotzdem happy. Also mit so einem Sprung dann auch noch aufs Podest kommen. Die Form zeigt leicht nach oben, aber ich werde weiterarbeiten.
Mit den Plätzen 9 und 10 komplettierten Stefan Laie und Andreas Wellinger das gute deutsche Mannschaftsergebnis. Das stimmte auch bei den deutschen nordischen Kombinierern. 6 DSV-Athleten schafften es unter die Top 15. Was fehlte, war ein Platz auf dem Siegerpodest. Terenz Weber, der am Vortag sein Team noch zu einem Dreifacherfolg geführt hatte, wurde starker Vierter. Die Kombinierer hatten Pech, weil ihr Wettkampfsprung wegen schlechter Windverhältnisse abgebrochen wurde. Als Grundlage für das 10 Kilometer Langlaufrennen wurde der Ersatzsprung vom Donnerstag genommen, wo die deutschen Kombinierer noch Probleme mit der Schanze hatten. Und so musste Weber heute als Neunter ins Rennen und 46 Sekunden Rückstand auf die Spitze aufholen. Das war in der Kälte von Finnland nicht zu schaffen, trauerte Bundestrainer Hermann Weinbuch der verpassten Möglichkeit hinterher.
Ich glaube, wenn faire Bedingungen heute gewesen wären, dann hätten wir wieder tolle Sprungergebnisse erzielt und vielleicht die Chance gehabt, eben wieder auf Stockerl zu kommen.
Den Anfang im Kampf gegen Wind und Kälte machten aber die Langläuferinnen. Zunächst wurde auch hier der Start der Verfolgungsrennen verschoben. Aber dann belegten Katharina Hennig über 10 Kilometer und Lukas Bögel über 15 Kilometer jeweils einen sehr guten 7. Rang.
In der Eishockey-Liga gab es diese Ergebnisse. Augsburg verliert nach Penaltyschießen 4:5 gegen Köln. Ingolstadt schlägt Straubing 8:1. Schwenningen verliert gegen Bietigheim 2:5. Iserlohn unterlegt 5:6 Bremerhaven und Adler Mannheim gewinnen 3:2 nach Verlängerung. Außerdem gewinnen die Krefelder Pinguine 6:3 gegen Düsseldorf. Und dieses Spiel in Krefeld, das war ein außergewöhnliches. Erstmals nämlich wurde dabei auch der Beginn des jüdischen Lichterfestes gefeiert. Gut eine Woche lang feiern weltweit Millionen Juden und deren Freunde Chanukka. Es wird zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christi beziehungsweise im Jahr 3597 jüdischer Zeitrechnung begangen. Rabbi Wagner aus Krefeld hat gemeinsam mit dem Verein Hockey is Diversity Chanukka in der Eishalle organisiert. Wie und warum, das hat er meinem Kollegen Tommy Wheeler erzählt.
Chanukka ist ein absolutes Familienfest. Kinder freuen sich sehr auf Chanukka. Chanukka kriegt man Geschenke. Zu Chanukka gibt es immer leckeres Essen. Es ist Tradition, fettige Speisen zu essen. Das kann schon ganz schön auf die Hüften gehen.
Als ich mit Rabbi Wagner am letzten Donnerstag spreche, arbeitet er gerade in geschäftiger Atmosphäre in seinem Büro in der jüdischen Gemeinde der Stadt Krefeld. Der Schreibtisch ist voll mit Unterlagen für anstehende Projekte. An der Wand hängt sein Rabbi-Diplom. Itzhak Mendel-Wagner ist gebürtiger Krefelder, Anfang 40, Ehemann und Vater von zwei Kindern. Seit 2007 ist er Rabbiner in seiner Heimatstadt.
Ich glaube, das ist kein Beruf, sondern das ist eine Berufung. Also man kann das gar nicht eigentlich in der Hinsicht lernen. Man muss das einfach irgendwie in sich haben, mit Menschen zu arbeiten, etwas aufzubauen, für Integration zu arbeiten. Das ist einfach, was mir liegt. Ich arbeite eigentlich nicht, ja, also, sondern das ist einfach mein Leben.
Und in diesem Leben ist Rabbi Wagner mit Martin John zur Schule gegangen. Früher Eishockey-Profi bei den Krefelder Pinguinen und der erste DEL-Spieler mit südkoreanischen Wurzeln. Die Idee, das jüdische Chanukka, ein Lichterfest, erstmals bei einem Eishockeyspiel zu feiern, haben die ehemaligen Schulfreunde gemeinsam entwickelt.
Martin Hün ist der Vorsitzende von Hockey is Diversity. Und das ist eine Organisation, die sich einsetzt gegen Rassismus, Antisemitismus. Und so kamen wir auf die Idee, warum nicht mal das Licht von Chanukka aus der Synagoge rausholen und mitten in den Eispalast bei uns bringen, um das Chanukka-Fest dort mit mehreren tausend Menschen zusammen zu feiern.
Chanukka hat seinen Ursprung um 164 vor Christus. Damals hält das griechisch-syrische Reich Israel besetzt und missbraucht den Tempel von Jerusalem, von dem heute nur noch die Klagemauer steht, zum Götzendienst. Eine Gruppe von Juden, Hasmonäer und Makkabäer, erhebt sich gegen die Besatzer und vertreibt diese in einer Revolte. Danach können die Juden wieder den Tempel betreten.
Und im Tempel stand der siebenarmige Leuchter, die Menorah. Und der muss mit reinem koscheren Olivenöl angezündet werden. Und nach langem Suchen hat man ein Kännchen Öl gefunden. Ein Kännchen Öl kann man nutzen, um die sieben Arme von der Menorah einen Tag brennen zu lassen. Aber es ist ein Wunder passiert und 8 Tage hat der Leuchter gebrannt mit der Menge, die eigentlich nur für 24 Stunden reicht.
Jüdisches Leben in Krefeld hat eine über 400-jährige Geschichte. 1617 werden in der Stadthistorie die ersten jüdischen Einwohner erwähnt. Seit 2008 hat Krefeld wieder eine Synagoge. Das frühere Gebäude war während der Reichspogromnacht am 9. November 1938 zerstört worden. Heute leben rund 1000 Juden in Krefeld und Umgebung. Das Einzugsgebiet reicht bis zur niederländischen Grenze. Damit ist die dortige jüdische Gemeinde von der flächenmäßigen Ausdehnung eine der größten in Deutschland. Mit der Entscheidung, das Chanukka-Fest in der Krefelder Eishalle zu feiern, hat sich die jüdische Gemeinde der Stadt geöffnet.
Es bringt das Judentum raus aus der Synagoge mitten in die Stadt, um einfach zu zeigen, das Judentum gehört dazu, wie alles andere auch. Viele Gemeindemitglieder von uns sind aus der ehemaligen Sowjetunion und die sind aufgewachsen über Jahrzehnte mit Antisemitismus und ohne Religion und ohne Judentum, ohne Torah, ohne Bräuche, weil der Kommunismus das nicht erlaubt hat und es war sogar gefährlich damals. Und für die so etwas zu sehen, ist etwas ganz Besonderes. Nicht, dass man Angst hat, sondern dass man mitten sich auf das Eis stellt, zusammen mit so vielen Menschen und Freunden das Fest feiert. Das ist etwas, was das Herz wärmt.
Und es kann helfen, Vorurteile abzubauen.
Sagt Tommy Wheeler, Krefelds Eishockey-Team feiert jüdisches Lichterfest, war sein Thema. Der Norweger Magnus Carlsen verteidigt aktuell bei der Schach-WM in Dubai seinen Titel gegen den russischen Herausforderer, den alle nur Nepo nennen, weil sein vollständiger Name ein regelrechter Zungenbrecher ist. Uli Stock ist der Schachexperte der Zeit und er kann Nepos Namen korrekt aussprechen. Jetzt ist er live am Telefon. Guten Abend nach Dubai. Hallo, Herr Stock.
Hallo Frau Rawohl.
In den ersten beiden Partien gab es 2 Remis. Konnte sich heute ein Profi vor dem anstehenden Ruhetag einen Vorteil erspielen?
Einen leichten Vorteil vielleicht der Herausforderer, der heute weiß hatte, Nepomniachtchi. Ich muss es auch immer wieder versuchen. Aber Carlsen hat allen Angriffsversuchen standgehalten und die Partie endete Remis.
Sie haben schon von Lausbubenstreichen und großen Turbulenzen zum WM-Auftakt auf dem Brett geschrieben. Was zeichnete denn diese Partie 3 heute aus?
Die Partie 3 heute zeichnete ein wirklich sehr feinsinniges Manövrieren aus, wo mancher Schachfreund vielleicht sagt, auch das ist aber langweilig, da passiert ja gar nichts, da ziehen nur diese Figuren hin und her. Bei der anschließenden Pressekonferenz wies aber ein Kollege darauf hin, der hatte diese Partie von Engines untersuchen lassen, von Schachcomputern, dass es vermutlich eine Weltmeisterschaftspartie war, wo ganz, ganz wenige Fehler nur gemacht wurden, also wo die Computer praktisch zugestimmt haben, den Entscheidungen der Meister. Und Insofern handelt es sich qualitativ schon an eine sehr hochwertige Partie.
Welchen Eindruck machen denn die beiden Profis sowohl geistig wie auch körperlich wie auch taktisch auf Sie?
Also Carlsen macht einen wirklich hervorragenden Eindruck. Ich habe ihn bei den letzten WMs erlebt, vor allen Dingen in London, gegen Caruana, den Amerikaner. Da wurden ja 12 Remis in Folge gespielt, was nicht zuletzt die Schachberichterstatter vor gewisse Probleme gestellt hat. Er konnte einfach nicht die Oberhand gewinnen. Und er wirkte auch verzagt zwischendurch. Es gab Gerüchte, ob er vielleicht in irgendeiner Weise aufhört mit WM-Kämpfen und so. Das ist jetzt ganz anders. Also er wirkt frisch, er wirkt kampfeslustig, er macht Witze vor der Presse. Er macht einen sehr guten Eindruck und sein Schach vor allem ist sehr erfrischend. Er kommt gleich in den Eröffnungen mit neuartigen Ideen. Er wählt oft Varianten, die nicht ganz so vielleicht perfekt erscheinen, aber die ihm Möglichkeiten geben. Und wo er sich sehr gut auskennt, hat seinen Gegner schon mehrmals überraschen können damit.
Diese Weltmeisterschaft, die findet ja im Rahmen der Expo-Weltausstellung in Dubai statt, als Programm-Highlight quasi. Wie muss ich mir das bildlich vor Ort vorstellen?
Ja, also man geht auf das riesige Expo-Gelände. Das ist die Expo. Ich konnte leider bislang nur einen Teil sehen, weil das Schach einfach zu sehr die Aufmerksamkeit fordert. Aber ich glaube, wenn ich sage, dass die Expo so eine Art gigantisches Disneyland ist, wo alles blinkt und leuchtet und tönt an jeder Ecke, dann ist das Schach natürlich ein sehr ruhiger Kontrapunkt. Man kommt also auf das Expo-Gelände, dann liegt zur Rechten die große Messehalle und dort ist ein großer Saal reserviert, abgedunkelt. Es gibt eine Bühne mit einem Glaskasten drin, der schallisoliert ist. Und da sitzen die beiden Helden dann und spielen praktisch stundenlang vor sich hin.
Schach hat ja während des weltweiten Corona-Lockdowns und auch wegen des Streaming-Erfolgs das Damen-Gambit enorm an Popularität gewonnen. Aber auch in Dubai?
Sie meinen jetzt in Dubai selber, in den Emiraten?
Ja, genau.
Das werde ich jetzt noch herauszufinden versuchen. Dubai feiert in wenigen Tagen sein 50-jähriges Bestehen. Da gibt es viele Veranstaltungen, vielleicht auch beim Schach. Ich habe gehört, da soll es ein großes Turnier jetzt geben. Aber da muss ich die Fühler noch ausstrecken.
Viel Erfolg dabei. Danke an Ulrich Stock, Schachexperte der Zeit, aktuell in Dubai. Und die WM, die dauert ja noch ein wenig. Wir sprechen uns also bestimmt noch mal wieder. Sie dauert bis zum 16. Dezember an. Dann habe ich schnell noch Handball-Bundesliga-Ergebnisse. Berlin gewinnt gegen den Bergischen HC 32-17. Flensburg-Handewitt gewinnt 27-25. Lemgo verliert gegen Hannover 31-33. Minden unterliegt Magdeburg 26-31. Und dann setzte sich auch der THW Kiel gegen die Leipziger durch. Rudi Dautwitz.
Der THW Kiel hat mit dem 32-28 Sieg gegen Leipzig den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Und das war ein verdienter Erfolg für den deutschen Meister, der aber einen deutlicheren Sieg verpasste. Denn der Gastgeber war zwar eindeutig die bessere Mannschaft, allerdings allzu oft war der Fehlerteufel mit im Spiel. Und so verpassten die Kieler einen noch deutlicheren Erfolg. Trotzdem war natürlich die Freude groß bei den 9000 Fans, nicht nur über die beiden Punkte, sondern auch über die Vertragsverlängerung von Rune Dahmke. Das Kieler Eigengewächs unterschrieb, wie auch Sven Erich, einen neuen Vertrag bis 2024.
Die Kieler Handballer gewinnen 32-28 gegen Leipzig und Lena Dürr wird beim Slalomlauf in Killington die Skirennläuferin Fünfte. Es gewinnt Michaela Schifrin. Das zum Schluss dieser Sport am Sonntag-Sendung. Mein Name ist Astrid Ravul. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und noch viel Spaß beim Sportgespräch heute ab 23.30 Uhr. Da gibt es einen Zusammenschnitt unserer Sportkonferenz Frauen in der Berichterstattung.